Herzlich willkommen zu einer weiteren Videoausgabe von 100 Monkeys. Ich bin heute in Göttingen an einem besonderen Ort an der Akademie für Potenzialentfaltung und ich treffe den Initiator Gerald Hüther. Herr Hüther, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für dieses Gespräch haben. Herr Hüther, die meisten Menschen haben ein großes Potenzial, leben dieses Potenzial aber nicht beruflich. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach?
Ja, wir reden jetzt eher über dieses Potenzial, was oben im Hirn noch angelegt ist. Das heißt, dieses Potenzial, dass man ja sein ganzes Leben lang noch was hinzulernen kann, dass da noch Perspektiven offen sind, die man noch gar nicht gelebt hat, dass man auch Neues entdecken kann. Und da ist es so, dass das normalerweise eben schon das ganze Leben lang vorhanden ist. Das können die Hirnforscher ja auch zeigen. Wenn ein Mensch dann nochmal anfängt, was anderes zu lernen, sich auf was einzulassen, dann entstehen ja dann auch neue Vernetzungen da oben. Weshalb wir das alle nicht so richtig umsetzen, das ist eine schöne Frage, aber die Antwort ist eben auch sehr einfach darauf. Das Hirn ist nicht so unbedingt darauf aus, sich weiterzuentwickeln. Die Lieblingsbeschäftigung des Gehirns ist, wenn ich es jetzt mal so ganz allgemein sage, Energie sparen. Also es richtet sich immer so ein, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das ist ein Grundgesetz der Natur, kommt aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Alles, was miteinander agiert, organisiert diese Beziehungen, die da untereinander geknüpft werden, so, dass am Ende ein Ding rauskommt, was möglichst wenig Energie braucht, um diese Struktur aufrechtzuerhalten. Das gilt für eine Familie, das gilt für ein Unternehmen und das gilt für eine ganze Gesellschaft und das gilt auch fürs Hirn.
Könnte man also sagen, das Hirn ist eher faul?
Alle Systeme sind faul und bewegen sich nur dann, wenn sie müssen. Und jetzt kommen wir an einen interessanten Punkt, jetzt kommen wir an die Frage, und jetzt haben wir erstmal verstanden, jawohl, also das Liebste, was ich mache, ist im Bett bleiben, auf dem Sofa sitzen, Händchen halten und was man sich so als das Schlaraffenlandleben vorstellt. Damit wäre das Hirn an sich ganz zufrieden. Das Dumme ist nur, dass die Welt sich ständig verändert. Also das ist dann ziemlich doof, wenn man dann sozusagen nicht mit sich verändern kann, mit den Veränderungen der Welt. Wenn man auch denkt, dass man in einer Welt lebt, die so einigermaßen so bleibt, wie sie ist, weil man so mein Home is my castle so aufgebaut hat, dann wird man da in diesem Haus ja nur auch selber älter. Das heißt, es ändert sich ja doch wieder. Also es gibt keine Situation, wo man nicht gefordert wäre, sich immer wieder was Neues anzueignen. Und deshalb funktioniert das am Ende doch nicht so gut mit dem Hirn, dass es diesen Idealzustand erreicht, wo es richtig gut alles zusammenpasst, wo alles harmonisch und kohärent ist, wie wir das dann so nennen, und dann kaum noch Energie verbraucht wird. Es stört immer irgendwas im Leben, es kommt immer irgendwas dazu und dann muss man sich ändern. Und viele Leute hätten es lieber, wenn da nichts wäre, was sie stören würde und wenn es nichts gäbe, was sie zu einer Veränderung zwingen würde. Und die sagen dann, das ist der, wie nennen sie den inneren Schweinehund, den könnten sie nicht überwinden. Ja gut, also wenn du so bleiben willst, wie du bist und glaubst, dass du das ganze Leben lang so rumrennen kannst mit den Vorstellungen und Ideen, die du heute mal gerade so hast, dann setz dich auf deinen inneren Schweinehund und lass es dir gut gehen, dann entwickelst du dich aber auch nicht mehr weiter. Und dann wirst du auch keins von irgendwelchen Potenzialen noch mal jemals entfalten können, die da noch in dir alle angelegt sind. Möglicherweise kennst du die noch gar nicht. Und vielleicht hast du die ganze Zeit irgendwelche Sachen gemacht, die überhaupt nicht das waren, wo deine Talente und Begabungen stecken. Und deshalb, glaube ich, ist es am Ende doch schon schöner, wenn sich Menschen entschließen, mal auszuprobieren, was noch so alles geht.
Zu so einer Veränderung gehört immer auch Mut dazu. Warum sind wir so mutlos? Hängt das auch damit zusammen, dass das Hirn uns das Signal gibt, mach nur das, was du kannst? Eigentlich sollte man ja meinen, das Leben ist dafür da, um zu erforschen, um auszuprobieren, so wie ein Kind das ja auch tut. Wir sind immer so wahnsinnig vernünftig und glauben, alles irgendwie vorweg immer einschätzen zu müssen. Warum sind wir so wenig mutig?
Ich glaube, dass wir im Laufe des Lebens auch allzu oft hinfallen und stolpern und nicht weiterkommen und an Grenzen geraten und auf Leute treffen, die uns entmutigen. Und dann wird das alles sehr schmerzhaft, wenn man das alles so erleben muss. Und dann kann es passieren, dass man so ein bisschen vorsichtiger wird. Das ist aber ganz okay. Das finde ich nicht weiter schlimm. Ich glaube auch gar nicht, dass es der Mut ist, auf den es ankommt, wenn man dann erwachsen ist. Ja. Ich glaube eher, dass es etwas ist, was man als Wille bezeichnet. Ja. Also man müsste es stärker wollen, dann könnte man es schon machen. Und dann heißt die Frage, warum will man das eigentlich nicht so sehr, dass man es unbedingt tut? Also zum Beispiel, ich nehme mal irgendwas Einfaches, tanzen. Warum alle Leute sagen, sie würden gerne jetzt in diesem Jahr das Tanzen lernen und würden auch gerne tanzen oder in einen Chor gehen oder was weiß ich, ein Studium anfangen oder ein Examen, ist ja wurscht, was es ist. Und alle sagen, sie wollen das und dann stellen sie immer fest, das geht nicht. Also sie schaffen es dann doch nicht, rauchen, aufhören und was es noch alles so gibt. Und dann muss man sagen, ja, das hat man dann offenbar nicht genug gewollt. Dann fällt das Hirn lieber in seinen bequemen Zustand zurück, in dem es alles so ist, wie es gewesen ist. Da passt auch dann alles. Es ist zwar nicht so ganz bequem, immer noch dieser blöde Konflikt und immer noch das nicht geschafft und jenes nicht gemacht. Aber man weiß wenigstens, was man hat. Das ist dann für das Hirn besser, als sich auf etwas völlig Neues einzulassen. Damit man den Mut hat, sich auf etwas Neues einzulassen, müsste man es also richtig, richtig sehr wollen. Und das kann man wohl nur dann, wenn man etwas entwickelt, was über diesen alltäglichen Kleinkram hinausgeht, mit dem man sich so tagtäglich beschäftigt. Also man müsste ein übergeordnetes Ziel haben. Man müsste etwas haben, was bedeutender ist als das, was man so alles als Fummelkram so macht, tagtäglich.
Also man braucht eine Vision für sein eigenes Leben.
Ich weiß nicht, ob es eine Vision ist. Ich versuche mich mal vorsichtig ranzutasten, aber wenn jemand sagt, ich will in 5 Jahren diesen Abschluss schaffen, dann weiß man, wenn er das wirklich unbedingt will, dann organisiert er sein Leben so, dass er da auch ankommt. Das klappt auch meistens.
Das heißt, Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, also das ist schon so, dass wir unser Leben selbst in der Hand haben.
Ja, also sowieso. Also man kann natürlich auch ein Leben führen, was andere diktieren und man kann sich zum Objekt von anderen Leuten machen, die einen dann hin und her schieben. Das ist aber, das kann man auch machen, aber das macht mich sehr froh. Also so möchte ich natürlich nicht leben. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand anders wirklich gern so lebt. Es sei denn, er hat sich so sehr dran gewöhnt, weil ihm das ganze Leben irgendwie noch nie so richtig was gelungen ist, wo er mal selbst als Subjekt sein Leben gestaltet hat.
Und nicht als Objekt, das heißt, dass andere ihn ausnutzen.
Das wäre dann diese andere Variante, in die viele Menschen hineingeraten, weil wir ja auch in so einer Gesellschaft leben, wo man das sehr gerne macht. Also jeder versucht, sich auf Kosten von anderen irgendwie durchzusetzen und ist dann auch bereit, den anderen eben nicht als gleichwertigen Partner, als Subjekt zu sehen und sich mit ihm auszutauschen und nach Lösungen zu suchen, sondern der eine versucht, sich über den anderen hinwegzusetzen, versucht, ihn vor seinen Karren zu spannen, macht ihn zum Objekt seiner Bewertungen, seiner Absichten, seiner Ziele, am Ende auch noch seiner Maßnahmen. Das ist natürlich eine blöde Kultur, also da kommt man nicht so richtig weiter. Aber wenn man jetzt tatsächlich sich selbst wieder als Gestalter seines eigenen Lebens erleben möchte, dann wäre es eben schon gut, wenn man das Gefühl hätte, dass man in der Lage ist, sich gewisse Ziele zu setzen. Das war die einfachste Variante. Also ich sage mir, ich möchte dann und dann dort und dort angekommen sein. Also ich habe sowas gemacht im letzten Jahr. Ich bin auf der Zugspitze gewesen mit meinem Freund zu Fuß hoch. Und dann ist das ein Ziel, da kann man ein bisschen darauf hinarbeiten und dann kommt man da oben an. Das ist also schon eine Möglichkeit.
Aber es muss ein Ziel sein, was realistisch ist?
Nein, jetzt komme ich ja gerade zu dem entscheidenden Punkt und das ist die banalste und trivialste Möglichkeit, dass man so ein Ziel anstrebt und die ist auch nicht die optimale, weil das Problem ist, wenn Sie das Ziel erreicht haben, ist Schluss. Dann wissen Sie nicht mehr, was Sie machen. Dann bin ich auf der Zugspitze gewesen und jetzt darf ich wieder nicht mehr. Und trainieren nicht mehr. Und das Examen habe ich geschafft und dann bin ich eben Doktor oder Professor und dann sitze ich da.
Und ich habe kein neues Ziel.
So, und dann müsste ich ein neues Ziel haben und das ist natürlich klar, jetzt wird auf einmal deutlich, warum die im asiatischen Sprachraum sagen, mach den Weg zum Ziel. Weil immer, wenn man nur ein Ziel hat, dann kommt man an und dann ist vorbei. Dann hat man wieder keinen Stimulus mehr, um sich sozusagen weiterzuentwickeln oder um das Hirn zu überreden, dass es aus diesem Energiesparmodus mal endlich mal rauskommt. Also müsste man was haben, was eigentlich kein richtiges Ziel ist. Und jetzt komme ich bei den interessanten Punkten an. Da scheint es nur 2 Dinge zu geben. Das eine ist, dass Sie sich auf den Weg machen und versuchen, ein Leben zu führen oder Ihrem Dasein einen Sinn zu verleihen. Dass Sie also für etwas leben, was größer ist als das, was ihr kleines Ego eigentlich ausmacht. Das nennt man Sinngebung des eigenen Lebens.
Kann man sagen, dieser Spruch, die Welt ein Stück besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat?
Würde ich mal im Augenblick noch zurückstellen, was denn so eine Sinngebung des eigenen Lebens sein könnte. Es kann nämlich auch sein, dass man sagt, ich möchte ein Kind auf seinem Weg ins Leben begleiten. Mhm. Das ist schon genug Sinn. Mhm. Also da muss auch jeder für sich selbst sehen, was er da gerne machen möchte. Aber das wäre Sinngebung. Und wenn man dann sich auf so einen Weg macht und für etwas sich bemüht, damit etwas in die Welt kommt oder etwas in der Welt geschehen kann, was größer ist als das eigene Ego, dann ist das grundsätzlich so, dass das eigentlich kein Ende findet. Also sogar das Kind, was sie begleiten, sie bleiben immer älter. Also auch wenn der dann 60 ist, also ist das immer noch ihr Kind. Ja, also das sind dann so Dinge, die führen dazu, dass man das ganze Leben lang ein Ziel hat, also diesen Sinn, und doch trotzdem nie in die Situation kommt, dass man erfolgreich das zu Ende gebracht hat. Das wäre nämlich genau der Fehler.
Das heißt also, Menschen, die gerade in der Situation sind, wo es ihnen nicht so gut geht, die möglicherweise deprimiert sind, davon gibt es ja leider immer mehr, wäre zumindest schon mal der erste Schritt, sich wirklich so ein Ziel zu überlegen. Und dieses Ziel, wenn ich Sie richtig verstehe, darf jede Größe haben.
Ja, wenn ich jetzt, nehmen wir so ein konkretes Beispiel, wenn ich krank bin, ich liege da nieder, dann muss ich einen Grund haben, weshalb ich wieder gesund werde. Ja. Wenn ich morgens im Bett liege und eigentlich lieber da im Bett liegen bleibe, dann muss ich einen Grund haben, warum ich aufstehe. Und das ist etwas, was man sich vielleicht ab und zu mal bewusst machen muss. Dass dieser Grund nicht darin bestehen kann, dass ich einfach nur sage, ich muss jetzt aufstehen, weil ich zur Arbeit muss. Und dann geht das so weiter. Und ich muss zur Arbeit, damit ich Geld verdiene. Und dann muss ich noch, weil ich zur Arbeit gehe und Geld verdienen muss, auch noch alles machen, was die mir dort erzählen. Und deshalb bin ich eigentlich gar nicht mein freier Mensch und kann über irgendwas entscheiden, sondern ich lebe in einer Kette von endlosen, ich muss. Ich bin sozusagen ein Objekt von, am Ende.
Ich bin im Hamsterrad.
Einer bestimmten Wirtschaftsform, in die wir hier nun mal hineingeraten sind, und mache mich zum Zahnrädchen in einem großen Getriebe, dann ist natürlich Ende der Fahnenstange, da braucht auch keiner mehr aufzustehen. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Also man müsste gucken, man müsste wissen, wofür man leben will. Da werden wir wohl nicht darum herumkommen. Und das ist eine für diese gegenwärtige Gesellschaft, in der wir leben, hoch unangenehme Frage. Die ist sozusagen Sprengstoff. Weil wenn Menschen tatsächlich wüssten, wofür sie leben wollen, dann lassen die sich natürlich auch nicht mehr einreden, was sie alles brauchen.
Das heißt, die äußeren Rahmenbedingungen, die wir gerade haben, sind so, dass man uns ja eher versucht, dorthin zu packen, wo es gerade passt. Also wo am Ende dann auch das Kapital wieder von profitiert.
Ja, nur wer ist wann? Wer ist Mann? Mann ist da niemand da, der uns dahin transportiert und der das auch wüsste, was er da macht. Sondern wir haben ein Wirtschaftssystem, in dem das nur dann funktionieren kann, wenn es genügend bereitwillige Kunden gibt. Und genügend bereitwillige Kunden gibt es nur dann, wenn es genügend Leute gibt, die nicht wissen, wozu sie hier sind und was sie hier machen sollen.
Das heißt, der Konsum als Ersatzreligion.
Dann, weil sie nicht wissen, wohin sie wollen und wozu sie jeden Tag ihr Leben verbringen wollen und was sie mit diesem Leben anfangen wollen, sind die natürlich durchaus geneigt, all diesen Versprechungen hinterherzulaufen, die ihnen da gemacht werden und wo ihnen gesagt wird, was sie alles tun müssen, damit sie glücklich werden. Klar, dann kann man, denen kann man richtig gut was verkaufen. Das ist nur die eine Hälfte, weil die andere finde ich genauso spannend. Es gibt also die eine Möglichkeit, dass man versucht, sich zu fragen, wohin man eigentlich will in seinem Leben. Kann ein kurzes Ziel sein, haben wir gesagt, das ist aber nicht so gut, das erreicht man dann. Lieber ein ganz langes Ziel, da haben wir gesagt, das könnte so etwas wie eine Sinngebung des eigenen Daseins sein. Toll, wenn man das hat, dann geht es. Und dann wird man auch nicht mehr so aus der Bahn geworfen. Und dann wäre das Hirn auch bereit, seinen Energiesparmodus sozusagen zu ändern, weil dieses Langfristige ist noch viel energiesparender, weil dann bin ich in Harmonie mit der Welt. Dann bin ich sozusagen kohärent mit mir selbst und den anderen und der Welt, wenn ich das hinkriege.
Weil das Hirn dann auch...
Alles besser passt. Also das Hirn ist dann bereit, vorübergehend Energie auch reinzustecken. Also was, wir reden so blöd, als ob es das Hirn alleine gäbe. Aber ich bin bereit, Energie und Aufwand zu investieren, wenn ich weiß, dass hinten was rauskommt, wo es mir dann besser geht, wo es leichter wird, wo ich zum Beispiel glücklicher bin. Dann halte ich auch vorübergehendes Unglück mal ein bisschen aus und arbeite mich da durch. Klar. Aber das war nur das eine mit der Sinngebung. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der ist fast genauso interessant. Es gibt auch Menschen, die überlegen sich, ob das, was sie tun, mit dem vereinbar ist, was sie für ihre Würde halten. Das ist ein spannendes Ding.
Ja.
Also man kann sozusagen sich fragen, wohin man will. Dann hat man eine Richtschnur. Man kann sich aber auch fragen, wer man sein will. Und da hat man auch eine Richtschnur. Und dann sind bestimmte Dinge unvereinbar mit der eigenen Vorstellung von der eigenen Würde. Also dazu könnte zum Beispiel gehören, dass ich mich entschließe und dazu entscheide, dass ich ein Mensch sein will, der nicht auf Kosten von Tieren lebt.
Ja.
So, da haben wir die ganze vegane...
Vegetarier, vegan.
Und das ist auch, glaube ich, so etwas, wo die sagen, das will ich nicht.
Aber es
dann
ist interessant.
Plötzlich, dann haben die einen Fokus, dann kriegt sozusagen das alles eine Richtung. Die Entscheidungen, die sie treffen, werden auf einmal sehr davon bestimmt, was die da für wichtig halten im Leben. Und das wäre eben dann in diesem Falle diese, ich möchte nicht auf Kosten von Tieren leben, das wäre dieses Selbstbild, also das, was sie dann für ihre Würde halten. Und unter ihre Würde machen sie es nicht. Dann freut sich das Hirn sozusagen immer dann, wenn man wieder im Einklang mit seiner eigenen Würde gewesen ist. Und da braucht es dann wenig Energie. Und deshalb ist das Hirn dann, jetzt wirklich, das ist eine alberne Sprache, die wir machen, aber deshalb lieber richtig rum, deshalb ist ein Mensch auch bereit, etwas Unbill in Kauf zu nehmen, wenn es nur dazu führt, dass er am Ende am Abend in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ich habe diesen Tag so verbracht, dass ich meine Würde nicht verletzt habe mit dem, was ich getan habe. Toll, das gibt ein richtig gutes Gefühl. Dann kann man ganz glücklich den Rest der Nacht noch verbringen. Aber es muss furchtbar sein, wenn man da vor dem Spiegel steht und sagt, heute habe ich schon wieder das und das gemacht. Eigentlich ist das alles nicht mit meiner Würde vereinbart. Das gibt dann sehr viel Inkohärenz im Hirn. Und dann muss man eine Fähigkeit entwickeln. Man müsste dann das irgendwie aushalten. Und eine Möglichkeit, das auszuhalten, besteht darin, dass man gar keine Würde für sich definiert. Dass man überhaupt nicht sagt, wer man sein will. Und da sind wir jetzt bei dem, was in unserer gegenwärtigen Gesellschaft sozusagen als Verführung ständig vor der Tür steht. Entweder diese Menschen, die sagen, das ist vollkommen sinnlos, du brauchst deinem Leben keinen Sinn zu geben. Es gibt keinen Sinn auf der Welt.
Also es ist nach dem Motto, du hast dein Smartphone und da ist alles drin, was du brauchst.
Nein, es gibt ja sogar philosophische Theorien, die da sagen, dass die Sinnsuche völlig sinnlos ist. Die Astrophysiker sagen, und das Weltall fliegt auseinander. Wir sind hier mal ein kurzes Aufleuchten auf dieser Erde und unser Sonnensystem ist sowieso bald wieder futsch. Das ist alles sinnlos. Und wenn man sich das als übergeordnete Denkweise zu eigen macht, dann braucht man auch seinem eigenen Leben keinen Sinn mehr zu geben. Wozu? Ist alles sinnlos. Und so laufen ja auch viele rum. Und die können dann völlig bedenkenlos das machen, was ihnen gerade in den Sinn kommt.
Ja. Toll.
Und die braucht diese Wirtschaft, klar. Und die braucht dieses gesellschaftliche System offenbar auch, damit es da diese ganzen Produkte los wird. Und deshalb ist das ein Tabu. Es ist die Sinnfrage ein Tabu. Und es ist die Frage nach dem, was die Würde ist, auch ein Tabu. Das geht so weit, dass man im Grundgesetz, Artikel 1 steht ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie können im ganzen Land rumlaufen und es wird Ihnen keiner sagen, was die Würde eigentlich ist. Das heißt, ein vollkommen verwaschener Begriff, über den man sich nie geeinigt hat, nur man ist sich darüber einig, dass das unantastbar sein soll. Aber die einen sagen, die Würde des Menschen ist ein absolutes, gottgegebenes Gebilde. Die ist dann unantastbar, da kann man machen, was man will, den kann man am Ende auch prügeln oder zum Objekt machen. Und die anderen sagen, die Würde ist etwas, was man erst im Laufe des Lebens kriegt. Ja Gott, also dann kriegt der eine mehr davon und der andere weniger davon und deshalb braucht man dann auch nicht so Rücksicht zu nehmen, wenn der eine sowieso so wenig hat, dann kann man ihn auch im Schweinestall unterbringen. Also was soll denn das? Das ist also alles absurd Und wir lassen uns darauf ein und haben das auch noch oben im Grundgesetz als ersten Artikel stehen. Und da sieht man, das ist ein Tabu. Das passt nicht in unsere, das passt nicht in eine Konsumgesellschaft. Das passt nicht in eine Gesellschaft, in der die Wirtschaft bestimmt, wo es lang geht.
Aber da ist genau der Punkt. Was war zuerst da, der Konsum oder der Konsument? Am Ende mache ich immer wieder die Erfahrung, dass viele Leute, wenn man mit ihnen darüber spricht, dann einem auch schnell sagen, ja, ich kann ja eh nichts machen. Also meine Grundüberzeugung ist ja eben doch, wenn alle so denken, dann passiert auch nichts. Aber die Konsumverweigerung in dem Fall ist ja eigentlich das, was dazu führen würde, dass es dann am Ende möglicherweise allen besser geht, ohne dass man jetzt auf alles verzichten soll, schon klar. Aber ist eben die Frage, braucht man wirklich jedes neue Smartphone? Braucht man immer sofort nach 3 Jahren ein neues Auto? Ist mir schon klar, die Industrie ist darauf angewiesen. Aber uns macht es ja nicht wirklich freier, oder also uns Menschen führt es ja nicht mehr zu dem Ziel hin, wo wir eigentlich hin wollen, nämlich diese Sinnhaftigkeit für uns entdecken und unsere Potenziale zu entfalten, weil ich ja mit diesen ganzen Dingen auch wieder eine Verpflichtung eingehe, mich teilweise verschulde, Kredite aufnehme und sich das Hamsterrad immer schneller drehen muss. Also wie kommen wir da raus?
Warum brauchen Sie denn unbedingt die letzte Version vom iPhone? Und warum brauchen Sie unbedingt jetzt so ein SUV, mit dem Sie da mit Geländereifen und Vier- und Allradantrieb in der Stadt umherfahren? Warum brauchen das Menschen?
Ich glaube, es ist eine Sucht.
Also ich kann mich da. Keine Sucht. Das ist etwas. Menschen hoffen, dass sie durch den Besitz dieser Konsumgüter bedeutsam werden. Man kann das dann
vorzeigen. Also eine Aufwertung.
Das ist der Versuch zu zeigen, dass man es zu was gebracht hat und dass man up-to-date ist, dass man in der vordersten Reihe steht. Es ist der Versuch, Bedeutung zu erlangen. So einfach ist das.
Aber kann doch dann jeder Einzelne tatsächlich was tun, um das Gesamte besser zu machen?
Ja, was soll er machen? Dann ist er wieder unbedeutend. Soll er seinen Porsche verkaufen und mit dem Rad fahren, wenn Radfahren gerade out ist? Also er wird seinen Porsche gerne verkaufen und wird sich ein tolles Bike kaufen, wenn gerade Radfahrer sehr, sehr hoch angesehen sind. Da ist man wieder bedeutsam, wenn man auf einem tollen Rad sitzt.
Na, aber nur so würden wir ja zu den Werten zurückkommen, wo wir möglicherweise.
Nee, Sie müssen die Frage anders stellen. Sie müssen fragen, warum wollen denn die Leute alle bedeutsam sein? Da wird es interessant. Mhm. Warum will jemand unbedingt bedeutsam sein? Und will denn auch jemand, der weiß, wofür er lebt und der so ungefähr auch eine Vorstellung davon hat, wer er sein will. Will denn der auch bedeutsam sein? Muss ein Mensch unbedingt bedeutsam sein? Ist das angeboren? Gibt es auch Menschen, die das Bedürfnis, überall aufzufallen, nicht haben?
Was sagt denn die Hirnforschung dazu?
Die Hirnforschung sagt, dass es im Tierreich kein einziges Tier gibt mit einem Hirn, was das Tier dazu bringt, unbedingt bedeutsam sein zu wollen. Das heißt, am Hirn kann es nicht liegen.
Das heißt, den Löwen machen wir ja auch nur zum König und nicht er sich selbst.
Eben. Der merkt davon nichts und der spielt sich auch nicht so auf. Also es gibt da Imponiergehabe, das findet dann im Paarungsritual statt, aber das ist nicht, weil jemand also jetzt unbedingt bedeutsam sein will, sondern das sind angeborene Auslösemechanismen, die dazu führen, dass das fast instinkthaft abläuft. Das menschliche Hirn ist nun aber, das zeichnet sich ja dadurch aus, dass diese ganzen festen Programme, diese angeborenen Auslösemechanismen, die Instinktprogramme, die dann ablaufen, dass die alle so mehr oder weniger aufgelöst sind. Denn sonst würden wir ja immer in die Falle tappen, dass wir in diesen festen Programmen umherlaufen müssten. Und dann könnten wir uns nicht weiterentwickeln und dann müssten wir die ganze Zeit auf der Stufe der Affen hängen bleiben. Das heißt, wir brauchen ein offenes Hirn, was nicht mehr programmgemäß irgendwas abläuft, abspult, so wie in der Steinzeit oder so, sondern wir brauchen ein Hirn, was so beschaffen ist, dass es egal ist, wo dieses Kind auf der Welt mit diesem Hirn zur Welt kommt und wo dieses Hirn in der Lage ist, sich in dieser Gegend, wo es da groß wird und bei den Menschen, mit denen es aufwächst, alles anzueignen, was man dort braucht. So, und dann braucht man eben bei den Inuit am Polarkreis ein völlig anderes Hirn, als wenn man da als junger Amazonas-Indianer groß wird oder hier in Göttingen als einer, der dann später auf die IGS geht. So, also das heißt, das Hirn des Menschen muss so sein oder ist auch so geworden, dass diese ganzen alten Programmierungen eigentlich im Grunde genommen aufgelöst sind. So, und da haben wir plötzlich etwas, das nennt man Freiheit. Jetzt könnten wir, darüber reden wir ja, jetzt haben wir ein riesiges Potenzial, wir könnten alles Mögliche. Klar kann ich auch in einen tropischen Regenwald gehen und lernen, wie man mit dem Blasrohr schießt, wenn ich das unbedingt will, auch mit 65 noch. So, und
aber ist es vielleicht dann auch genau die Angst vor dieser Freiheit, also dann nicht zu wissen, was man mit der Freiheit anfangen soll?
Ich würde das aber doch nur dann machen, deshalb formuliere ich das ja auf so einen Umweg, ich würde das doch nur dann machen, wenn das auch dazu passt, nämlich was ich in meinem Leben für wichtig halte und wo ich in meinem Leben hin will. Und da passt jetzt Blasrohrschießen im amazonischen Regenwald nicht mehr unbedingt dazu. Und ich würde es auch nur dann machen, wenn es etwas wäre, wo ich sagen würde, das gehört, das muss ich unbedingt machen, damit ich in meiner Würde bleibe. Und da gehört jetzt das Blasrohrschießen auch nicht dazu. Sie merken, durch diese, ich nenne das Metaebenen, also sind ja Metaebenen des Denkens oder des Fühlens und auch des Handelns, die lenken das, was da drunter ist. Und wenn Sie da diese beiden Metaebenen haben, nämlich dass Sie überhaupt nur erstmal wissen, wer Sie sein wollen und wohin Sie wollen, dann lenken diese Antworten, die Sie da gefunden haben, alles das, was unten drunter passiert. Das Hirn ist interessant aufgebaut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, so ein Glas nehme,
ja,
und führe den zu, das zum Mund, dann sind das tausende Nervenzellen, die da feuern müssen, die das alles lenken und steuern, die jeden einzelnen Muskel, der dabei betätigt wird, lenken und zusammenziehen und den anderen locker machen. Sonst ginge das alles gar nicht. Ich muss ja das alles bewegen. So, das ist aber jetzt im Hirn, das Hirn arbeitet nicht wie so ein Computer, der dann einfach jedes einzelne Teil ansteuert, sondern in meinem Hirn habe ich während der Kindheit durch häufiges Benutzen eines Trinkgefäßes ein Handlungsmuster ausgebildet. Also eine Gesamtgestalt hat sich dort gebildet als Metaebene, die heißt, wenn ich trinken will,
muss ich den Arm nehmen.
Das weiß das Hirn. So. Und ich brauche jetzt nicht einzeln vom Hirn aus jedes einzelne Drähtchen zu steuern, sondern ich brauche nur zu sagen, okay, nehme ich doch jetzt was. Und dann lenkt sich das allein. Ja, weil das ist die Gesamtgestalt, die das darunterliegende Einzelne lenkt und steuert. So, und über dieser Gesamtgestalt, dieser einzelnen Bewegungen, liegt jetzt hier dieser Gedanke, ich will was trinken. Und darüber liegen noch weitere Ebenen. Und eine der, also zum Beispiel eine Haltung. Sie können sich auf eine bestimmte Weise verhalten, aber die Art und Weise, wie Sie sich verhalten, wird bestimmt durch das, was man im Deutschen eine Haltung nennt. Also die Haltung wiederum haben Sie erworben, die ist nicht angeboren. Also es gibt eine sehr rücksichtsvolle Haltung oder eine total rücksichtslose. Wenn einer so rücksichtslose Haltungen hat, dann verhält er sich völlig anders als einer, der achtsam ist. Also das heißt, die Haltung steuert das Verhalten. Und als eine der allerobersten Instanzen, die wir da so im Hirn haben können und die wir selbst entwickeln können, die dann alles andere steuert, was wir denken, tun und handeln, wäre eben auf der einen Seite dieses Selbstbild, also wer will ich sein? Das ist eine Entscheidung, das kommt nicht von alleine da oben rein, da muss man sich mal ab und zu fragen, wer man denn nun eigentlich sein will.
Dafür also braucht man Bewusstsein.
Das kommt auch nicht aus der Zeitung und aus dem Fernsehen. Nee, da muss man sich selber mit beschäftigen, mit der Frage, was ich überhaupt für einer sein will. Und die andere Frage ist, wozu will ich hier sein? Also warum will ich jeden Morgen aufstehen? Warum mache ich so ein Gespräch jetzt mit Ihnen? Wenn ich da nicht eine Antwort drauf habe, dann mache ich das nicht. Ich kann doch jetzt viel besser in die Stadt gehen und Kaffee trinken.
Ja.
Also es muss irgendetwas geben, was mir so wichtig ist und übergeordnet ist, dass es mir eine Richtschnur gibt, eine Orientierung bietet. So, und jetzt wird es interessant, wenn Menschen in einem System groß werden, in dem das nicht gewünscht ist oder nicht reinpasst, dann haben die keine übergeordnete Orientierung. Und dann laufen die rum und wissen nicht, wer sie sind. Dann sagen sie, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wunderbar. Dann sind sie auch überall was anderes, bei der Feuerwehr anders als zu Hause und an der Arbeit wieder. Das heißt, die können gar nicht ins Spiegel gucken und sich fragen, wer sie eigentlich sind, weil sie selber nicht wissen. Ungünstig, aber gut für den Konsum. Und dann laufen auch lauter Leute rum, die auch gar nicht wissen, warum sie hier rumlaufen. Also die laufen eben dann mal dorthin und dorthin, wo gerade einer ruft, so ein Wichtigtuer, der irgendwas verkaufen will oder der wieder eine neue Nachricht zu verbreiten hat. Und dann muss man sagen, das ist hoch ungünstig. Das ist auch enorm energieaufwendig, so ein System. Das wird nicht mehr lange aufrechterhalten werden können.
Das heißt für Sie,
das geht an sich selbst zugrunde. Also, weil wenn Sie keine übergeordneten Orientierungen mehr haben, dann läuft alles, was unten drunter ist, dann ungeordnet ab. Also das ist so, wie wenn sich keiner mehr um den Garten kümmert. Das ist ein blödes Beispiel, aber im Grunde genommen ist es schon so. Wenn sich keiner mehr um den Garten kümmert, dann ist das nach einem halben Jahr ein Unkrautgarten. Da wächst jedes Kräutchen, wie es Lust hat. Auf seine eigene Rechnung und auf Kosten der anderen. In der Natur ist es Gott sei Dank dann aber so, dass die sich gegenseitig wieder helfen, in die Bahn zu kommen. Dann entsteht nämlich ein Ökosystem. Und dieses Ökosystem hat dann eine übergeordnete Ebene, von der aus das gelenkt wird, nämlich wir können nur so zusammenleben, dass keiner dem anderen alles wegfrisst. Und dann entstehen Gleichgewichte, natürliche Gleichgewichte. Das haben wir alles als Menschen nicht mehr, weil wir eben nicht mehr in diesen natürlichen Bezügen leben. Wir haben es geschafft, uns so weit aus unseren biologischen Gegebenheiten zu emanzipieren, dass wir unser Leben selbst gestalten können. Unsere gesamte Lebenswelt, in der wir hier sind, ist eine von uns selbst gestaltete Lebenswelt. Und dort bestimmen wir auch, was da geschieht und was nicht geschieht. Und jetzt kommt es, und wenn wir uns da irren, vielleicht sogar ein, zwei Generationen hinweg irren und in die falsche Richtung gehen und was Falsches für wichtig halten, dann ist es ungünstig. Dann kann das dazu führen, dass wir uns das Fundament zerstören, auf dem wir selbst gewachsen sind.
So aber es gibt es in der Natur auch nicht. Ist möglicherweise das Falsche nicht auch wichtig, wiederum um das Richtige zu erkennen? Also wenn ich unser Universum richtig verstehe,
auf lange Sicht ist das okay. Auf lange Sicht kann diese sogenannte westliche Gesellschaft auch so weitermachen, wie sie will. Aber dann ist auch irgendwann zu Ende mit ihr. Und dann wird eine andere Gesellschaft, die dann vielleicht aus Afrika kommt oder aus Asien, die wird dann an unserem Scheitern gelernt haben, wie es richtiger geht. Ich meine, da kann man, mehr Fatalismus geht schon gar nicht mehr. Dann wäre es ja schon besser, man guckt ein bisschen genauer hin und fragt sich, was wir hier im Augenblick überhaupt treiben. Vielleicht kann man dann schon etwas früher als vor der eigenen Selbstvernichtung feststellen, dass man hier auch was ändern könnte.
Aber kann es sein,
definitiv keine Lösung, was der Hawkins vorschlägt, dass wir diesen Planeten jetzt erstmal völlig ruinieren, um dann irgendwo anders hinzufliegen und dort weiterzumachen. Das ist die absolute Absurdität.
Aber liegt es möglicherweise im Menschen, dass man erstmal das Negative erfahren muss, um eben am Ende das Positive zu erkennen? Es ist doch ganz oft so, dass Menschen auch erst krank werden müssen, bevor sie sich dann tatsächlich die Zeit nehmen, um sich zu überlegen, was in ihrem Leben nicht läuft. Also wir versuchen immer eine ganze Zeit lang all die Probleme, die wir haben, wegzudrücken. Wir sind ja so wahnsinnig modern, wir schlucken dann irgendwelche Pillen. Wenn wir Kopfschmerzen haben, dann hauen wir uns so lange Aspirin rein, bis die Probleme irgendwann größer werden. Und erst wenn das Problem wirklich richtig groß ist, also wenn diese Angst vorm Tod da ist, wenn einem der Tod ins Gesicht schaut, dann fangen viele Menschen erst an zu handeln. Ist das etwas Urmenschliches oder ist das etwas, was mit dem System zu tun hat, über das wir hier die ganze Zeit sprechen?
Das ist irrsinnig weit ausgeholt. Also urmenschlich und damit biologisch und lebendig ist, dass jeder Mensch glücklich werden will.
Ja.
Und wir Menschen zeichnen uns gegenüber den Tieren dadurch aus, dass wir nicht genau wissen, wie es geht. Die Tiere folgen ihren Programmen und offenbar geht das ganz gut. Also im Frühling kann man das ja immer sehen, wenn die Vögel da draußen so wunderbar zu singen anfangen und sich dann auch verpaaren und dann ihre Kinder großziehen. Wir haben da offenbar mehr Schwierigkeiten, weil wir nicht diese festen Programme haben, sind wir in einer gewissen Weise suchend. Wir wissen nicht, wo es lang geht und müssen dabei Fehler machen. Und haben ein Hirn, mit dem man vorausschauend denken kann und mit dem wir auch in der Lage sind, uns in unserem eigenen Handeln zu beobachten. Und das versetzt uns eigentlich in die Lage, dass wir dass wir fehlerhafte Entwicklungen, in die wir hineingeraten als Suchende, dass wir die rechtzeitig auch identifizieren und dann den Kurs korrigieren. Aber auch diesen Mechanismus kann man natürlich außer Kraft setzen, wenn man in einer Welt aufwächst, in der das nun gar nicht mehr so sehr darauf ankommt, so langfristig vorauszudenken. Ja, bei den Förstern, die den Wald so bauen mussten, dass in 100 Jahren dann endlich die Bäume gefällt werden konnten, bei denen ist das Konzept der Nachhaltigkeit entwickelt worden. Die konnten gar nicht anders als so denken. Unsere heutige Wirtschaft, in die wir hineingeraten sind und die uns das jetzt aufzwingt,
Wachstum um jeden Preis,
denkt nicht in 100 Jahreszeiträumen, sondern in Millisekunden. Genau. An der Börse müssen Sie Millisekunden schneller sein als der andere, dann haben Sie ein paar Millionen verdient. Und da kann man natürlich sagen, dann mach mir die Sinnflut. Dann nehme ich den schnellen Gewinn und was dann hinten passiert, ist dann egal. Das ist selbstmörderisch. Nur eben leider ziehen die uns diejenigen, die das so machen und die dann auch diese Wirtschaftsbeziehungen, diese Finanzmärkte bestimmen, die ziehen uns natürlich alle mit runter. Und deshalb, jetzt kommen wir zum eigentlichen Anliegen dieses Gesprächs, deshalb wäre es toll, wenn man sich selbst aus diesem ganzen, wenn man selbst in eine Situation käme, wo man plötzlich wieder das Gefühl hat, dass man das nicht möchte, dass man nicht mitgezogen werden möchte von Entwicklungen, sondern dass man auf irgendeine Art und Weise wieder sein eigenes Leben in die eigenen Hände nimmt.
Sie haben eben ein wichtiges Stichwort genannt, Achtsamkeit. Schafft man das mit Achtsamkeit?
Man braucht dazu sehr viele Fähigkeiten und Achtsamkeit ist auch wieder so ein Modewort, wo im Augenblick alles Mögliche darunter verstanden wird. Wichtig war mir der andere Punkt, nämlich, dass man plötzlich irgendwann zu der Erkenntnis kommt, dass es doch schöner wäre, wenn man sein eigenes Leben wieder in die eigenen Hände nähme. Und dann wird man nicht umhin können, sich auch zu fragen, wohin man denn nun will mit diesem Leben. Und was für einer das sein soll, der das führt. Und da kommen wir auf einmal wieder an diesen Punkt und den Ausgangspunkt dieses Gesprächs zurück. Das heißt, wenn man als Gemeinschaft sich verrannt hat, vielleicht auch als große Gemeinschaft, als westliche Konsumgemeinschaft, wenn man sich da verrannt hat, dann wird es wohl schwerlich, da kann man nicht hoffen, dass die Anführer dieser Gemeinschaft, die das Ganze in Gang gesetzt haben,
das lösen.
Also bleibt da gar nichts anderes übrig, als dass unten welche aufwachen und sagen, ich komme nicht mehr mit, geht ihr mal, ciao.
Ja? Die sogenannte Graswurzelbewegung.
Das ist dieser alte Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.
Ja.
Stell dir vor, die machen Konsum und
bieten
uns hier allen Schrott an und keiner braucht das. Das ist übrigens nebenbei gesagt, dass die tatsächliche Erklärung für das, was wir als Wende in der DDR beobachtet haben und was wir da gesehen haben. Das war plötzlich. Das hat ja auch von oben keiner angeordnet, dass man das jetzt in Montagsdemos machen sollte, sondern Menschen hatten sich als Subjekte emanzipiert, hatten plötzlich gesagt und sich dann in kleinen Gemeinschaften verabredet, um aus dieser Nummer herauszukommen, wo sie immer gesagt kriegen, was sie tun sollen. Und dann haben die gesagt, wir wollen nicht mehr die Befehlsempfänger sein. Und wenn ihr uns jetzt immer noch nicht dieses und jenes und sonst was gebt, was ihr uns immer versprecht, damit wir da auch bei der Stange bleiben, dann ist uns doch egal. Wir lassen uns nicht mehr sozusagen an der Stange führen und am Strick.
Ist das dann sozusagen der Erfolg von...
Die Selbstbefreiung. Wahnsinn. Und wenn man, und das ist schwer alleine, also wenn man als Einzelnes sich auf so einen Weg macht, der Selbstbefreiung ist heftig, aber mit ein paar anderen zusammen kann man das gut machen.
Ist das dann der Erfolg von kollektivem Bewusstsein? Also dass wenn
das
eine bestimmte...
Immer so schöne Sprüche, kollektives Bewusstsein. Ja klar, es ist kollektives Bewusstsein.
Naja, es gibt ja zum Beispiel, in Japan ist es so, gibt es unter anderem Krankenhäuser, die damit arbeiten, dass wenn Menschen sehr krank sind, im Saal nebenan jemand sitzt, beziehungsweise gleich 100 nebenan sitzen, die für den Kranken meditieren und das mit sehr positiven Auswirkungen für den Kranken. Also ist sozusagen das kollektive Bewusstsein, wenn alle Frieden wollen, möglicherweise dann eben stärker als das System.
Ja, aber Sie brauchen kein kollektives Bewusstsein. Und das Beispiel mit dem Krankenhaus, weiß ich auch nicht, ob das daher passt. Die Leute, die da in der DDR in diese Montagsdemos gegangen sind, die waren ja nicht von irgendeinem sonderbaren kollektiven Bewusstsein erfasst, sondern sie sind alle der Reihe nach aufgewacht. Und die sind nicht deshalb aufgewacht, weil irgendein Bewusstseinsstrom sie überfallen hatte, sondern weil der Nachbar auch aufgewacht war. Mhm. Und weil die sich an der Hand genommen haben und gesagt haben, jetzt gehen wir dahin. Und das ist eigentlich das, was dann auch etwas verändert. Sonst auf diese kollektive Bewusstseinsveränderung können wir noch Jahrhunderte warten. Die kommt, wo sollen die herkommen? Also es ändert sich in der Welt was, wenn sich Menschen auf den Weg machen und ihr Leben anders gestalten als bisher. Dann ist was verändert, aber nicht davon, dass sie ein anderes Bewusstsein kriegen, wo dann auch noch gar nicht klar ist, was das überhaupt sein soll. Was soll denn das für Bewusstsein sein? Also, und wer soll denn das machen? Und wie soll, es kann ja sein, dass es solche Phänomene gibt, aber da wäre dann auch noch sehr genau zu prüfen, ob die, wenn ich jetzt hier sitze und ich weiß, in Göttingen beten 5000 Leute für mich, dann ist das natürlich eine solche Stärkung, also ein Gefühl, dass ich jetzt hier plötzlich so unterstützt werde, dass dadurch Selbstheilungskräfte in mir plötzlich wieder in Gang kommen, dass die Angst mit diesen ganzen Stressreaktionen, die dann auch körperliche Prozesse ungünstig beeinflussen, dass die aufhört und dann kann sich da wieder etwas entfalten, da kann wieder etwas heilen in mir, was vorher unter diesen Druck- und Stressbedingungen nicht heilen konnte. Und dann sehe ich natürlich eine Wirkung. So, wenn da aber 5000 Leute in der Stadt beten für mich und ich keinen blassen Dunst davon habe, dass sie das tun, dann kommt ja auch nichts von dem an. Dann habe ich weiter Angst, dann weiß ich weiter nicht weiter. Dann habe ich weiter diese ständigen Stress- und Angstreaktionen, die dann auch meine Selbstheilungskräfte in meinem Körper so weit unterdrücken, dass ich auch nie wieder gesund werde. So, also jetzt die Frage, was war das für eine Übung, die Sie da in Japan gemacht haben? Wussten die Patienten, dass da jemand betet? Und wenn ja, würde ich sagen, dann habe ich es jetzt eigentlich ganz logisch erklärt, wie das gekommen ist. Und wenn Sie es nicht gewusst haben, müsste man genauer gucken, ob das stimmt. Vielleicht haben Sie es doch gewusst. Und es ist halt Ihnen heimlich angesagt. Also das ist, da bin ich auch Wissenschaftler genug, dass ich also sage, bitte, es gibt viele schöne Befunde auf der Welt, aber ich möchte auch sehen, dass das stimmt, was mir da erzählt wird.
Na klar.
Da weiß ich es nicht.
Auf der anderen Seite werden Sie wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass das Wissenschaft oder andersrum gefragt, wie frei ist Wissenschaft heutzutage? Also wie weit darf die Wissenschaft gehen? Unterliegt die Wissenschaft am Ende nicht auch wieder den Gesetzen des Marktes?
Nö, die Wissenschaft kann, also Wissenschaftler, ein Biologe, Hirnforscher, der kann im Grunde genommen machen, was er will. Er kann alle Ideen verfolgen, die er hat. Das hat nur eben, das muss er sich vorher überlegen, was er da macht. Also wenn er jetzt bestimmte Ideen verfolgt, die kein anderer teilt, findet er auch keine Arbeitsgruppe, in der er das umsetzen kann. Also muss er lieber was machen, was die anderen auch schon machen. Wenn er Ideen entwickelt, für die es dann auch nirgendwo Geld gibt, weil sich keiner dafür interessiert, ist auch blöd, dann kann er Schmetterlinge fangen, aber Hirnscans mit dem teuren Computer kann er dann eben, mit dem teuren Computertomographen kann er dann auch nicht machen. Also er muss sich, damit er die Instrumente bekommt, mit denen er seine Forschung durchführen möchte, natürlich auch Forschungsthemen ausdenken, die irgendwie auch finanziert werden. Und wenn er dann wenn das alles so macht und er kriegt dann am Ende was raus, was überhaupt nicht passt, weil die alle was anderes denken, also dann kann er sie auch gar nicht publizieren. Also dann kriegt er das auch nicht unter.
Also unterliegt er doch in gewisser Weise den Gesetzen des Marktes. Also ich sag mal, wenn jetzt quasi jemand Mediziner ein gutes Produkt erfindet, was aber möglicherweise der Pharmaindustrie nicht in den Kram passt, ist schon die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er es nicht platziert bekommt, oder? Ja, meinen Sie, das reguliert sich selbst?
Das ist die gewöhnliche Art und Weise, wie wir das immer kritisieren. Mhm. Das, was ich da beschrieben habe, ist eine völlig andere und viel wirksamere Art und Weise. Das ist sozusagen die sich selbst organisierende Gleichschaltung von Wissenschaftlergehirnen. Da braucht ist gar keiner da, der das macht. Die können nur das machen, was auch andere für spannend halten. Die können nur das machen, was irgendwie auch finanziert wird und wofür es Einrichtungen, Institutionen, also Forschungseinrichtungen gibt. Und wenn Sie was rausgefunden haben, was überhaupt nicht zu dem passt, was alle anderen bisher gedacht haben, dann haben Sie immense Schwierigkeiten, das loszuwerden und müssen damit wahrscheinlich auch über kurz oder lang aufhören. Es gibt doch genügend Beispiele dafür, wo Wissenschaftler Entdeckungen gemacht haben. Es hat dann 100 Jahre gedauert, bis die anderen dann endlich gemerkt haben, hallo, der hatte ja recht.
Ja.
Herr Zuse mit seinem komischen Computer.
Das oder Einstein.
Haben sie alle für blöd gehalten. Ja. Einstein hat sich relativ schnell durchgesetzt, weil der hatte irgendwie sehr viel Glück, dass das, was er da gefunden hat, viele Lösungen auch für andere Wissenschaftler in diese damaligen Quantenphysiker plötzlich geboten hat, die vorher gar nicht daran, ohne die Einsteinsche Theorie. Aber das erlebt man ja am eigenen Leib. Ich habe einen Quantenphysiker, mit dem ich ein Konzept entwickelt habe über das, was Information eigentlich ist. Also wir denken doch immer, dass Information, also wir leben im Informationszeitalter, da denken wir, dass wenn einer was rausruft, dass das eine Information ist. Ja, das kann überhaupt nicht sein. Das ist absoluter Unsinn. Dadurch, dass etwas in die Welt gerufen wird, ist das überhaupt noch keine
Information. Das heißt, erst wenn es einen Empfänger gibt.
Es wird erst eine Information, wenn es hinten was bewirkt. Also erst dann, wenn das, was Sie mich fragen, bei den Zuschauern etwas bewirkt, war das eine Information. Sonst war das Gequassel.
Okay.
Unnütz. Hätten wir sie sparen können. Also entweder erzielt man eine Wirkung und es passiert was, oder es passiert nichts und dann war es nichts. Und Sie glauben doch nicht, dass man so einen Beitrag, also geht es vom Hirnforscher und dem Quantenphysiker, so ohne weiteres in ein wissenschaftlich anerkanntes Journal bringt. Das ist ja widerspricht ja allem, was die da bisher geschrieben haben, seit 20 Jahren. Und deshalb kann man also Wissenschaft völlig frei machen, aber nur in der Theorie. Und wenn man es dann in der Praxis, in dem System und in den Hierarchien und in den Finanzsystemen machen will, dann muss man sich nach dem richten, was die anderen auch machen. Und das gilt aber jetzt nicht nur für Wissenschaft, das gilt ja für alle anderen Bereiche auch. Und das hat dann zur Folge, dass ein unglaublicher Gleichförmigkeitsdruck in diesen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft
entsteht. Ist ja in den Medien auch so, hat man mittlerweile den Eindruck. Der eine schreibt beim anderen.
Immer gleicher geschaltet, ja. Und aber es ist keiner da, der es macht. Das ist das Spannende. Es organisiert sich von allein. Das ist vielleicht so die interessanteste Erkenntnis des 21. Jahrhunderts. Da, wo wir im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert noch immer nach einem gesucht haben, der es macht. Also das war dieses alte Ursache-Wirkungsdenken. Werden wir wohl jetzt lernen müssen, dass es da eigentlich gar keinen gibt, der das macht, sondern dass sich das ganz alleine organisiert. Herr Trump ist nicht einer, der sich selbst dazu gemacht hat, sondern dieses Amerika in diesem Zustand hat einen sich hervorgebracht, der eben nur gerade mal Trump hieß und der dem Ganzen jetzt noch eine besondere Note verleiht. Aber über kurz oder lang hätte es eben so einen dort sowieso hervorgebracht.
Nach dem Motto, zeige mir deinen Präsidenten und ich sage dir, was für ein Land es ist.
Nein, zeige mir die Bedingungen, unter denen die Menschen leben und dann sage ich dir, was die sich wünschen und dass das irgendwann dann auch sich bewahrheitet. Und die wünschen sich offenbar einen, der es für sie richtet. Der endlich mal am Tisch haut und was anderes macht. Mehrheitlich. Und der ihr Land voranbringt. Und America first. Und da wundern wir uns nun alle und denken und hätten das nicht für möglich gehalten, dass das alles so. Ja, aber in Wirklichkeit war das doch die ganze Zeit so. Also es war doch schon immer so, dass die Mehrheit der Amerikaner und auch die amerikanische Wirtschaft und die amerikanische Politik primär amerikanische Interessen verfolgt hat. Also, ja, wir machen uns doch da was vor. Und jetzt haben sie sich aber einen gewählt, der das auch offen sagt.
Und der auf den Tisch haut.
America first. Auf den Tisch haut und da sind die auch eine ganze Zeit lang noch dabei und jubeln. Was dann langfristig daraus wird, ist eine andere Geschichte. Darüber können wir uns dann nächstes Jahr nochmal unterhalten.
Naja, und jetzt wird es aber spannend, weil ja überall uns suggeriert wird, das, was da passiert ist, sei falsch. Das heißt, wir werden ja versucht, grundsätzlich mit Angst auch hier dazu gebracht zu werden, eine bestimmte Meinung anzunehmen. Also da findet ja eine große Manipulation statt. Oder sehen Sie das anders?
Also ist ja Augenblick bei dem Beispiel mit dem Trump bleiben, heißt es gibt sozusagen Rahmenbedingungen, die dann automatisch dazu führen, dass etwas hervorgebracht wird. Das heißt mal Trump, ja. Das heißt mal Merkel, das ist egal. Und da diese Personen haben dann zwar einen gewissen Einfluss auf das Ganze, aber dadurch entstehen auch wieder nur neue Bedingungen und die bringen auch wieder was hervor, das ist Selbstorganisation. Das heißt, das System produziert immer Lösungen und die kriegen unterschiedliche Facetten und diese Art von Selbstorganisation ist das Grundprinzip der Art und Weise, wie unser Hirn arbeitet. Das hatte ich vorhin gesagt, das versucht ständig Lösungen zu finden, um mit möglichst wenig Energie seine Struktur aufrechtzuerhalten. Und das macht auch eigentlich eine Gesellschaft, oder sie lernt immer besser, wie sie anderen Menschen die Energie klaut. Geht auch, das haben wir im letzten Jahrhundert gemacht. Und was dabei im letzten Jahrhundert passiert ist, ist, dass man eine Vorstellung entwickelt, die so, ich nenne das immer gerne Maschinenzeitalter, aus dem Maschinenzeitalter kommt und da denkt man, dass wenn man hier drückt, kommt es dort raus. Also wenn einer sagt, wo es lang geht, dann wird das auch unten umgesetzt. Oder es muss doch einen geben, der in den Pharmakonzernen sitzen Leute, die uns abhängig machen. Nee, das hätte ich im letzten Jahrhundert auch noch unterschrieben. Jetzt würde ich sagen, nein, wir haben uns eine Lebenswelt gebaut und ein gesellschaftliches System geschaffen, in dem solche Leute immer wieder hervorgebracht werden. Sie haben diesen schönen Film hier.
Ja, Alphabet. Also den kann man wirklich, ich kann ihn mal in die Kamera zeigen. Oder Sie machen das gerne.
Der Wagenhöfer hat diesen Film gemacht, nachdem er zwei andere Filme gemacht hatte. Und der erste Film hieß We Feed the World. Da ging es darum, mit welchen unsagbar furchtbaren Methoden wir unsere Tiere halten, von denen wir uns ernähren. Oder auch die Landwirtschaft, wie die also zu einem Industrieunternehmen verkommen ist, in dem Produkte produziert werden, die man eigentlich gar nicht mehr essen mag. Es sind viele Leute aus dem ersten Film rausgegangen und gesagt, ich esse überhaupt nichts mehr. Also jedenfalls Hühnchen und sowas wollten sie definitiv nicht mehr. Und dann hat er einen zweiten Film gemacht, der hieß Let's Make Money. Und da hat er gezeigt, wie sozusagen unsere Finanzsysteme von den Leuten da oben so was von ausgebuchst sind, wie die Finanzwirtschaft im Grunde genommen das ganze Blatt umgedreht hat. Früher hat sich die Wirtschaft mal eine Finanzwirtschaft geleistet, damit die Kredite bekamen. Inzwischen hat sich die Finanzwirtschaft völlig emanzipiert, die macht, was sie will und hält jetzt die Wirtschaft und auch noch die Politik an ihrem Gängelband fest. Und da hat sich nach beiden Filmen der Wagenhofer etwas ganz Einfaches gefragt. Der hat sich gefragt, was sind das für Leute, die das tun? Er hatte festgestellt, das sind hochstudierte, sehr kluge Leute, die in Harvard und Oxford in unseren besten Universitäten studiert haben, meistens, und die aus unseren besten Schulen kommen. Und dann hat er gesagt, was sind denn das für Schulen, in denen Menschen Wissen erwerben, mit dem sie die Landwirtschaft ruinieren, indem sie die Finanzsysteme ruinieren, indem sie so viel Unmenschliches auf dieser Welt gestalten, dank ihrer Ausbildung, die sie in diesen Schulen erworben haben. Ja. Und da muss doch was an unserem ganzen Schulsystem nicht stimmen, wenn da hinten solche, nennen wir es mal, Verbrecher rauskommen.
Ja.
Und da hat er recht. Und das hat er versucht hier zu zeigen. Deshalb ist der Film so interessant, weil er dann, jetzt wird das auch viel verständlicher, wenn man das so rum betrachtet, er kommt dann zu dem Schluss, dass Schule das falsche Instrument ist. Er stellt keine andere alternative Schule vor. Er sagt, wir müssen darüber nachdenken, wie wir das ganze System Schule auflösen. Wie wir das anders machen, sodass das, was im Augenblick in Schulen passiert, in Zukunft nicht mehr passieren kann. So, und was passiert im Augenblick in Schulen? In Schulen lernen Kinder auf subtile Weise, weil Schule so gebaut ist und auch so funktioniert, es auszuhalten, zum Objekt gemacht zu werden. Das ist die, also neurobiologisch wohl fatalste Lernerfahrung, die man im Leben machen kann. Dass das heißt, ich einen Ort habe, an dem ich auch noch was lernen soll, aber in Wirklichkeit eignet sich dieser Ort und ist ja dafür optimiert, dass ich mich dort damit abfinde, dass ich zum Objekt von Bewertungen gemacht werde, zum Objekt von Belehrungen, zum Objekt von Maßnahmen und von Anordnungen. Also besser kann man oder falscher kann man Schule eigentlich gar nicht mehr machen. Und jetzt kommt es, aber was wäre denn, wenn Schule die jungen Menschen nicht so zu Objekten machen würde, sodass die am Ende auch bereit sind, sich selber zum Objekt zu machen. Und dann optimieren die sich ja dann auch noch selbst und nehmen noch Brain Doping und alle möglichen anderen Dinge, damit sie diese Objektrolle, in die sie da hineingekommen gepresst worden sind, auch möglichst gut ausfüllen können. Aber was wäre denn, wenn Schule jetzt wirklich so wäre, dass da lauter selbstbewusste junge Menschen rausgehen, die ihr Leben gestalten wollen und Verantwortung für diesen Planeten übernehmen wollen, die irgendwas, eine Vorstellung davon hätten, wer sie sein wollen und wie und wofür sie leben wollen. Wenn das so wäre, könnten wir morgen unsere ganzen Einkaufsstraßen zumachen, unsere Internetstores genauso, und da bräuchte auch keiner mehr Facebook und all diese Social Media, auf denen man sozusagen doch zum größten Teil Ersatzbefriedigungen betreibt. Ja?
In der Schule, das zeigt ja auch dieser Film, 98% der Kinder kommen hochbegabt zur Welt. Nach der Schule sind nur noch 2% hochbegabt. Aber wie schaffen wir es dennoch, ein System zu etablieren oder Rahmenbedingungen zu etablieren, unter denen Kinder halt zu dem werden, was ihr Potenzial ist? Haben Sie da eine Lösung?
Ja, erst müssen wir wieder, ich bin ja der Wissenschaftler, erst glaube ich, ist es schon mal wichtig, dass wir diese Aussage erst noch mal genauer angucken. Mhm. Die stimmt sicherlich, aber wir wollen mal gucken, wo sie herkommt. Mhm. Und die kommt daher, dass man Kindern vor der Einschulung eine Büroklammer gegeben hat und hat gesagt, mach mal was damit. Und da finden die 100 Möglichkeiten, was man alles mit einer Büroklammer machen kann. Und wenn sie dann aus der Schule rauskommen, gibt man denen eine Büroklammer, da können die nur noch ein oder zwei Sachen mit der Büroklammer machen. Das ist Kanalisierung des Denkens. Mhm. Und das ist Einschränkung des Möglichkeitsspielraums, den man normalerweise hat. Aber gleichzeitig, das wird jetzt auch jeder sagen, muss das ja auch sein. Also das hat ja keinen Sinn, das ganze Leben lang jede Büroklammer, die man findet, auf 200 verschiedene Weisen zu nutzen. Also es gibt ja auch sowas wie Effizienz. Es gibt ja auch Dinge, die extra so gemacht sind, dass sie gut funktionieren. Und ehrlich gesagt, ich habe da auch kein Problem damit. Man muss nur wissen, was man tut. Also das ist im Laufe dieser Schulzeit und auch beim Erwachsenenwerden dazu kommt, dass man sich spezialisiert, dass man bestimmte Fähigkeiten stärker entwickelt als andere und dass man dabei auch manches einbüßt, was man auch noch hätte entwickeln können. Das ist eigentlich nicht weiter schlimm und ist vielleicht auch der Preis. Wenn ich hier so gut werde, kann ich nicht dort auch noch genauso gut sein. Das heißt, ich muss schon irgendwie versuchen, einzelne Fähigkeiten auf Kosten von anderen stärker zu entwickeln. Das darf ich auch machen, aber es dürfte eigentlich dann nur unter Bedingungen geschehen, wo ich mit anderen Menschen, die sich anders spezialisiert haben, so eng verbunden bin, dass wir uns ständig austauschen können. Also wenn Sie jemand sind, der sich mit dem Kochen richtig gut auskennt, da brauche ich mich auch nicht, um es kochen zu können, wenn wir zusammenleben. Ja. Dann könnte ich mich meinetwegen um
den Anbau kümmern.
Um den Anbau, ja, zum Beispiel. Oder ums Auto, um die Fortbewegung. Und dann merken Sie, wo wir im Augenblick kranken. Wir jagen Menschen in Spezialisierungen, also gewissermaßen Hochleistungssportler oder Fachidioten zu werden. Aber wir sorgen nicht dafür, dass diese spezialisierten Menschen miteinander in Verbindung bleiben. Sondern das isoliert sich alles. Da gibt es ein neues Fachgebiet nach dem anderen. Und überall will sich jemand profilieren und überall hat jemand noch irgendwas zu sagen. Und hier ist noch ein Spezialist für dieses und noch einer für jenes. Und die sind alle gar nicht mehr miteinander verbunden, sondern die konkurrieren alle um Kunden. Und das hat wiederum gar nichts mehr damit zu tun, dass die sich spezialisieren, um sich dann in eine Gemeinschaft einzubringen. Sondern die spezialisieren sich, um sich in dieser Gemeinschaft als etwas Besonderes hervorzuheben. Man wird nicht Biologe und Professor, damit man sich mit den anderen Wissenschaftsdisziplinen vereint und sein Wissen dort zusammenführt, sondern man wird Biologe und Doktor und Professor normalerweise, weil man dann sich abhebt von den anderen, dass man nun in eine besondere Kategorie gehört. Und da sind wir wieder bei der Frage nach der Bedeutsamkeit. Jeder Mensch in dieser Gesellschaft strebt auf irgendeine Art und Weise danach irgendwie bedeutsam zu werden. Und da hatten wir ja vorhin schon angedeutet, irgendwie spricht das dafür, dass Menschen offenbar nicht das Gefühl haben, dass sie aus sich selbst heraus, nur deshalb, weil sie da sind, ohne ihren Doktortitel und ohne ihren Professortitel und ohne all die Anhängsel, schon bedeutsam.
Ja, weil es ist ja auch oft so, Kinder machen ja oft die Erfahrung, Liebe gibt es nur für Leistung. Also möglicherweise gar nicht mal, dass die Eltern es bewusst machen, aber eben auch unbewusst. Und da sind wir wieder beim Punkt Bewusstsein. Es fehlt einfach unglaublich viel Bewusstsein in allen Bereichen. Also ich kenne das, ich habe das selber erlebt. Ja, also bei uns ging es immer darum, möglichst gut zu funktionieren, weil die anderen Kinder von Freunden meiner Eltern auch gut funktioniert haben. Und es war immer dieser Vergleich da. Studiert dein Sohn, studiert deine Tochter was? Deiner hat ein schlechtes Abi gemacht. Das heißt, man war permanent in diesem Konkurrenzumfeld. Und letztendlich gab es eben immer besonders viel Liebe oder Anerkennung für eine gute Schulnote oder für eine gute Leistung. Und wenn ich mir heute anschaue, ich habe gerade eine neue Statistik gesehen, dass ein Drittel aller Eltern selbst mit der Schulnote 2 ihrer Kinder angeblich nicht zufrieden sind, dann macht einem das ja schon auch ein bisschen Angst, weil wir ja schon auch wissen, dass die Schule am Ende tatsächlich nicht das Potenzial aus uns hervorholt, was wir leben möchten oder nur bei den wenigsten.
Und warum machen die das so? Warum sind diese Eltern derartig hinterher, dass ihre Kinder da also die optimalen Abschlüsse machen?
Na, ich glaube schon, dass es auch daran liegt, dass sie sich über die Kinder definieren.
Also wollen sie
auch Bedeutsamkeit über die Kinder erlangen.
Warum braucht ein Mensch unbedingt, warum muss der unbedingt zeigen, was er alles Tolles drauf hat? Warum? Das ist nicht, weil er darauf abgerichtet worden ist, mit Hilfe seiner Familie, in der er schon von Anfang an sozusagen auf Bedeutsamkeit ausgerichtet worden ist. Das ist das alte Denken, wo man denkt, er wird geformt. Nee, der formt sich selbst. Das ist Selbstorganisation. Und warum braucht ein Mensch immer wieder Bedeutsamkeit? Was kann ihn dazu bringen, dass er immer wieder nach Bedeutsamkeit sucht? Nur eines. Der hatte das Gefühl, nicht bedeutsam genug zu sein. Und warum hatte der das Gefühl, dass er nicht bedeutsam genug ist? Weil er nicht um seiner selbst willen, einfach nur deshalb, weil er da war,
geliebt wird.
Ja, geliebt heißt das richtig schöne Wort dafür, aber wenigstens gesehen und angenommen worden ist. So, das war alles konditional. Ich wende mich dir nur zu, du kriegst nur meine Unterstützung, ich bin nur bereit, dich anzuschauen, ich bin nur bereit, dir etwas zu geben, wenn. So, das ist Abrichtung, das gehört in den Zirkus, das ist Dressur. Und was dabei rauskommt, ist, dass der junge Mensch sich erlebt wie ein Objekt, weil er wird plötzlich dressiert, er wird abgerichtet, er wird unter bestimmten Bedingungen nur geliebt. Ja, und Objekte können sich nicht bedeutsam fühlen.
Und unsere Lösung als Gesellschaft ist dann, viele Kindern Ritalin zu geben.
Wenn das passiert, dass er das dann als Kind erlebt, das merken die ganz Kleinen ja noch nicht, weil die noch kein Bewusstsein von sich selbst haben. Aber so ab 3 kriegt man das dann ja mit, dass man schon wieder zum Objekt der mütterlichen oder väterlichen Vorstellungen und Maßnahmen und Erwartungen und Bewertungen gemacht worden ist. Und dann gibt es immer nur 2 Möglichkeiten. Die werden dann auch von den Kindern wieder selbst organisiert und ganz allein gefunden. Die braucht ihnen auch keiner beizubringen. Das eine ist das, was am häufigsten passiert, dass man einfach merkt als Kind, wenn der mich beleidigt, also wenn der mich zum Objekt macht und mir damit wehtut, dann mache ich ihn einfach auch zum Objekt. Sage ich einfach, blöder Papa. So, und dann kann der Papa jetzt sagen, du bist aber blöd, dann sage ich, weiß ich doch. Also du bist selber blöd. Auf dein Urteil gebe ich überhaupt nichts. Du kannst mir erzählen, was du willst. Und dann haben die beiden mit 15 spätestens, wenn der größer geworden ist, ihren Clinch miteinander. Das heißt, es ist den Eltern nicht gelungen, dem Kind das Gefühl zu geben, dass es in seiner Subjekthaftigkeit, in seiner Einzigartigkeit geliebt wird, wie es ist, sondern die haben an dem rumgemacht und das Ergebnis ist, dass der sich dagegen gewehrt hat. Entweder indem er die Eltern schlecht gemacht hat und die zum Objekt gemacht hat, er hat einfach den Spieß umgedreht, ihr macht mich zum Objekt, mache ich euch auch zum Objekt, sind wir quitt. Und das sind ja dann auch diejenigen, die das besonders gut lernen, die dann am Ende in die Führungsposition in unserer Wirtschaft und in den anderen Organisationen gelangen. Das sind ja welche, die besonders gut gelernt haben, andere Menschen für ihre Zwecke zu benutzen. Angeboren ist das nicht. Das erwirbt man erst dann, wenn man erleben muss, dass man nicht um seiner selbst willen genug ist. Dass man immer noch ein bisschen zum Objekt gemacht wird.
Und wie sind Sie zu diesen Erkenntnissen gekommen? Ist das das Resultat Ihrer langjährigen Forschung oder ist das, weil Sie aus einem Elternhaus stammen, wo Ihre Eltern das schon an Sie so weitergegeben haben?
Weil weiß ich nicht. Also die biologische Grundlage ist, das ist schön, dass ihr das mitgebracht habt, das ist ein ganz altes Buch, schon
20 Biologie Jahre alt. Angst, ja.
Aber da steckt das drin, da ist das angelegt, es geht im Wesentlichen um die Möglichkeiten, die wir Menschen haben, einander Angst zu machen und um die Möglichkeiten, wie wir aus dieser Angst herausfinden. Und wenn ein Kind oder ein Mensch in eine Situation gebracht wird, wo er nicht mehr in seiner Subjekthaftigkeit angenommen wird, sondern wo er zum Objekt von Maßnahmen gemacht wird, dann entsteht im Hirn das, was hier steht, Angst. Das will kein Mensch. Es sei denn, er ist durch ein Schulsystem gegangen, wo das sozusagen die einzige Möglichkeit war, das anzunehmen. Und er dann dort gelernt hat, okay, dann mache ich einfach auch die anderen auf zum Objekt. Und manche lernen auch die zweite Variante, die geht dann so, na gut, wenn ich das so kein Mathe kann, dann bin ich zu blöd für Mathe. Also die Bewertung heißt, du bist zu doof für Mathe, dann bin ich das Objekt einer Bewertung geworden. Das kriege ich dann ja auch spätestens mit den Mathezensuren nach dem Zeugnis vor Augen geführt. Und dann kann es entweder sein, dass ich sage, blöder Mathelehrer, das ist noch die tapfere Variante. Und die andere, die heißt dann, ich bin ja auch wirklich zu blöd für Mathe.
Also dass man sich selber schlecht macht.
Man macht sich selbst zum Objekt der Bewertung. Ja. Also entweder den anderen oder
man
sich
glaubt
selbst.
Das dann.
Und dann hat man natürlich ein ganz großes Problem, weil wenn man sich zum Objekt gemacht hat, seine eigene Bewertung, dann macht man sich auch nicht mehr. Also wenn man sich zu einem negativen Objekt, seine eigene Bewertung, man kann sich selber nicht mehr leiden. Man ist dann mit sich selber unglücklich, dann will man auch einfach der nicht mehr sein, der man da ist, und weiß der Kuckuck, was das dann alles für Konsequenzen nach sich zieht.
Was raten Sie jungen Menschen, die spüren, da stimmt was nicht, die aber möglicherweise nicht auf die Unterstützung ihrer Eltern hoffen können?
Das ist, wenn ich ernst mache mit dem, was wir hier besprechen, dann kann ich ja jungen Menschen unmöglich was raten. Dann mache ich sie ja zum Objekt meiner Beratung.
Das heißt also, auch das muss wiederum...
Also kann ich sie nur einladen mit so einem Gespräch. Das ist das, was ich auch versuche. Ich versuche, die Zuschauer und Zuhörer hier einzuladen und zu ermutigen und zu inspirieren, sich noch mal ein paar Gedanken zu machen über ihr eigenes Leben und daraus möglicherweise auf die Idee zu kommen, dass sie sich auf den Weg machen. Und das wird dann ein anderer Weg als den sie bisher beschritten haben. Aber wenn sie dann so weitermachen wollen wie bisher, ihre Entscheidung.
Das Schulsystem als Ganzes, sind Sie ein Befürworter, die Schulpflicht abzuschaffen?
Das ist so wie das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn Sie das plötzlich abschaffen, wenn Sie plötzlich die Schulpflicht abschaffen, dann gehen also Tausende von Kindern nicht mehr in die Schule. Möglicherweise 1, 2, 3 Jahre, bis die endlich Sehnsucht kriegen und wieder was lernen wollen. Die sind ja so abgeschreckt, weil sie immer nur mussten, dass die mit dieser Freiheit, dass sie nur nicht mehr müssen, überhaupt nicht umgehen können. Das ist das Problem. Man muss Menschen sozusagen, man kann ihnen nur das an Möglichkeiten bieten, was sie auch ergreifen können. Also machen wir das Experiment und hier in Göttingen als Insel wird ab morgen die Schulpflicht abgeschafft. Keiner erwartet mehr, dass ein Kind in die Schule geht und dann erleben sie, dass also da bestenfalls noch 10% in die Schule kommen. Und dann wird den anderen draußen furchtbar langweilig, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und dann kommen die auch wieder in die Schule, aber jetzt nicht um zu lernen, sondern damit sie bei ihren Kumpels sind. Und dann wird noch ein Jahr vergehen, bis die da Lerngruppen bilden und wieder Lust kriegen, tatsächlich irgendwas Richtiges zu machen. Dann wäre aber dann, wenn das so weit gekommen wäre, dann wären sie die Gestalter ihres Lernprozesses. Dann würden sie zu der Lehrerin kommen und würde sagen, erklär mir doch mal die Integralrechnung.
Also diese Eigenverantwortung.
Was heißt Eigenverantwortung? Die würden sozusagen der Konstrukteur ihres eigenen Wissens und ihres eigenen Lernprozesses werden. Und die Lehrer würden aus der Position, dass sie denen was beibringen müssen, herauskommen und würden dann zur Verfügung stehen, wenn sie nicht mehr weiter wissen, um denen dann vielleicht mit Rat und Tat zu helfen, Lösungen zu finden, die sie alleine noch nicht so gut finden können. Das ist dann ein völlig anderes Schulwesen, was dann entstünde. Das würde ja ein Wesen sein, würde ein Schulsystem sein, das würden Einrichtungen sein, in denen die Schüler als Subjekte agieren. Aber stellen Sie sich vor, die kommen hinten alle raus in diese Welt, wo lauter Objekte oder Menschen gebraucht werden, die sich bereitwillig auch als Objekte anbieten. Was soll dann Ne? Also müssen ja dann die Werbestrategen und die Verkäufer von irgendwelchen Produkten müssen ja auch ein Objekt als Kunde haben.
Aber nur solange wir Geld zum Ziel unseres Lebens erklären. Oder viel Geld zum Ziel oder möglichst viel Geld.
Naja, jetzt machen Sie die andere Variante und spielen wir das da auch nochmal durch. Und Sie sagen, geben wir doch allen ein schönes Grundeinkommen, ruhig auch genug, dass es ein bisschen reicht. Und wissen Sie, was da morgen passiert, wenn hier in Göttingen ab morgen alle Grundeinkommen kriegen, kosten, also ohne, dass sie weiter arbeiten gehen müssen? 90% gehen nicht mehr zur Arbeit. Das heißt, die haben bisher nur gearbeitet, damit sie das Geld kriegen.
Genau.
Und wenn man denen jetzt das Geld gibt, dann wissen die gar nicht, warum die Arbeit gehen sollen. Und dann dauert es wieder ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, bis allmählich die Ersten kommen und sagen, hey, mir ist langweilig zu Hause. Ich habe eigentlich auch gar nicht nur wegen des Geldes gearbeitet. Also eigentlich war das auch schön an der Arbeit. Da habe ich meine Kumpels gehabt, da haben wir gemeinsam was geschaffen. Da ist was los gewesen. Also ich möchte wieder arbeiten. So, dann haben sie plötzlich eine andere Situation. Dann arbeiten Menschen, so wie Schüler dann lernen und Selbstgestalter ihres eigenen Lebens und Lernprozesses werden, so fangen dann Menschen an zu arbeiten, um Selbstgestalter dieser Produktionsprozesse zu werden. Sobald einer herkommt und will denen sagen, was sie zu tun haben, ist wieder Schluss damit. Dann gehen die nach Hause und sagen, hey, ich habe mein Grundeinkommen. Du kannst jemand anders erzählen, was ich hier zu machen habe und wann ich die Halle zu fegen habe. Also müsste man in den Unternehmen, in denen so ein bedingungsloses Grundeinkommen dann tatsächlich tragen soll, auch Bedingungen schaffen, dass dort jeder gerne hingeht und dass da auch jeder gerne die Fabrikhalle mal fegt, wenn er dran ist.
Gut, dann müssen wir vielleicht zu anderen Maßnahmen greifen und sagen, wir schaffen den Zinseszins ab, damit zumindest die Vermehrung von Geld nicht dadurch passieren kann, dass man an Börsen spekuliert oder dass man Geld auf dem Konto hat und daraus immer mehr Geld
hat. Alles so wunderbare Ideen, kann man sicherlich auch noch sagen. Und es gibt ja auch ganze Glaubensgemeinschaften, die keinen Zins und keinen Zinseszins nehmen. Und die holen sich das woanders. Irgendwo auf der Welt wird schon einer sitzen, der weiter Zinsen verteilt. Also das ist doch eine Illusion, das einfach abschaffen zu wollen. Und da glaube ich, das ist die Bequemlichkeit des Denkens. Dass wir uns dauernd mit Themen beschäftigen und Lösungen uns vorstellen, die so weit weg sind und so unmöglich zu realisieren sind, dass wir uns hinstellen können sagen, ich kann ja nichts machen. Was kann ich jetzt dazu, dass die ihre Zinsen da irgendwo immer noch erheben? Ja, klar. Weil das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist, ich muss mir, wenn ich die Welt verändern will, etwas heraussuchen, wie ich von heute an anders unterwegs bin in dieser Welt. Ich müsste sozusagen anfangen, darüber nachzudenken, warum ich dieses Leben so führe, wie ich es führe. Warum ich das alles mache, das nennen Sie dann immer Bewusstsein, aber ich finde, das ist ein schwieriger Begriff, weil eben dieses Bewusstsein auch dauernd so laberig wie ein Kaugummi hin und her gezogen werden kann und man dann am Ende wieder nicht mehr weiß, was es ist. Also lieber klar und deutlich, wenn du weißt, was du machst und du dir darüber im Klaren bist, was du da treibst und du es nicht immer noch nicht anders machen willst, dann machst du weiter. Normalerweise würde ich aber erwarten, dass wenn du verstanden hast, was du da für ein Scheißleben führst, dass du das änderst. Ja, aber wenn du gerne eine Demenz haben willst, wenn du gerne im Altersheim sitzen willst und wenn du gerne ein Leben führen willst, wo du dauernd jeden Tag nur mit Mühe aufstehst und kaum dich aufrappeln kannst, wo du unlustig und unfroh umherläufst, dann musst du halt, und das findest du toll, dann musst du es weitermachen. Ich kann dir dabei nicht helfen. Aber du hättest jeden Augenblick in diesem furchtbaren Leben die Chance, es zu ändern. Du könntest, und wenn du nur mal rausgehst und guckst mal einen anderen Menschen an und lächelst ihn an, könnte sein, dass du zurücklächelst.
Ja, es verändert ja sofort was. Also Lächeln verändert
und schon
sofort.
Bist du in einem anderen Bild. Ja. Also das ist auch so ein interessanter Aspekt. Du kannst dein eigenes Leben ja gar nicht ändern, das hast du ja. Aber du kannst anders leben. Ab sofort.
Es anders wahrnehmen.
Nein, du kannst es anders machen. Du musst nicht Bewusstsein ändern, du kannst einfach lächeln. Ja? Und das wäre schon genug. Und dann machst du eine Erfahrung, der lächelt zurück. Hey, das ist ja irre. Muss man mit dem anderen ja probieren, ob das da auch gut
ja, geht.
Und wenn man dann so das ein bisschen länger ausprobiert, dann sagt man, das ist total irre, macht viel mehr Spaß so, ja, als dauernd hier so müffig umherzulaufen. Und dann könnte es sein, dass man sagt, guck mal, ich bin ja doch ein Gestalter. Ich gehe zwar jeden Tag zur Arbeit, weil ich muss, und ich gehe zwar jeden Tag zur Schule, weil ich muss, aber ich habe innerhalb dieses Zwanges etwas gefunden, wo ich als Mensch sein kann, wo ich Subjekt sein kann. Sollen Sie mich doch alle zum Objekt machen. Ich suche mein eigenes Leben selber aus, ich lächle einen anderen an und wenn der zurücklächelt, gehe ich mit dem Kaffee trinken. Super. Und dann überlegen wir, wie wir gemeinsam die Welt verändern.
Ja, schön. Gutes Stichwort, Ihre Akademie für Potenzialentfaltung. Was ist das genau?
Das ist eine sehr moderne und zukunftsweisende Form von dem, was früher Akademie geheißen hat. Im Grunde genommen ist es ein Lernraum, in dem Menschen die Erfahrung machen, dass sie auf eine andere Art und Weise miteinander und zusammenleben können, lernen können, arbeiten können, als sie das bisher gewohnt sind. Und deshalb schließen sich dieser Akademie eben auch Leute an, die auf der Suche nach solchen neuen, nach so einer anderen Art des Miteinanders sind.
Sie nennen es ko-kreative Gemeinschaften.
Ich nenne das, was wir da tun, wir versuchen, Gemeinschaften herauszubilden, in denen kein Mitglied dieser Gemeinschaft ein anderes Mitglied dieser Gemeinschaft zum Objekt macht. Das ist sowas von schwer, weil wir das alle tagtäglich dauernd machen. Und auch nur, wenn wir das denken. Schon wenn ich denke, was Sie doch für ein komischer Typ sind, habe ich Sie zum Objekt meiner Bewertung gemacht. Und was wir in dieser Akademie versuchen, ist, dass wir Beispiele dafür finden. Und es geht uns auch nicht um Bewusstsein, sondern es geht uns um konkrete Beispiele, die man vorzeigen kann, wo man hinfahren kann, wo man sich das angucken kann und die deutlich machen, dass es offenbar geht, dass Menschen anders miteinander umgehen. Dass die nicht nur einfach sich gegenseitig respektieren, dass die nicht händchenhaltend auf dem Sofa sitzen, sondern dass die sich gegenseitig in den Hintern treten, damit sie vorankommen. Und weil das heißt doch Subjekt. Wenn wir einander als Subjekte begegnen, dann findet dieser Potenzialentfaltungsprozess sofort statt. Und wenn ich dann feststelle, dass Sie schon wieder dabei sind, in eine alte, unangenehme und auch für Sie ungünstige Gewohnheit zurückzufallen, da tue ich alles, was ich kann, dass Sie da rauskommen. Da lasse ich Sie doch nicht da auf dem Sofa sitzen und sagen, naja, kann mir auch mal passieren und er braucht ja mal ein bisschen Ruhe. Sondern würde ich gucken, was ich tun kann, damit sie wieder in ihre eigene Kraft kommen. Das heißt, Menschen in solchen Gemeinschaften, wo die Mitglieder dieser Gemeinschaften einander als Subjekte begegnen, brauchen erstens keine Führungskräfte mehr, weil da gibt es auch keine Hierarchien mehr. Und das sind sich selbst entfaltende Potenzialentfaltungsgemeinschaften. Da wird man natürlich suchen, auch das wäre dann in so einer Gemeinschaft der Fall. Ich würde natürlich gucken, wo eigentlich Ihr Talent ist. Ist denn das, was Sie hier machen, überhaupt das, wofür Sie das größte Talent haben? Gibt es nicht irgendwo noch was? Also meinetwegen, vielleicht sind Sie ein großartiger Gärtner. Mhm. Vielleicht merke ich, dass das... Und dann würde ich gucken, ob ich Ihnen diese Welt des Gärtnerns irgendwie zeigen könnte, eröffnen könnte. Und vielleicht kriegen sie da Lust und lassen den ganzen Kram hier und werden Gärtner. Und diese Art des Zusammenlebens, in dem eine Gemeinschaft so miteinander umgeht, die Mitglieder einer Gemeinschaft so miteinander umgehen, dass die alle in ihre Kraft kommen, dass die alle so eine Art Entwicklungsschub kriegen, das ist etwas, was wir von Gemeinschaft nicht kennen. Wir kennen im Grunde genommen im Augenblick nur Gemeinschaften, die wir benutzen, damit wir uns schützen. Also ich brauche den Schutz der Gemeinschaft als Einzelner, dass ich nicht so alleine bin. Ich brauche die Gemeinschaft, damit es uns gemeinsam gut geht, damit wir uns die Zeit vertreiben können. Es gibt viele Zweck- und Angst- und Notstandsgemeinschaften. Es gibt Sitzstandwahrungsgemeinschaften. Aber Potenzialentfaltungsgemeinschaften ist noch nicht das, was wir erfunden haben. Deshalb ist diese Akademie, die diese Art von Gemeinschaft versuchen will, voranzubringen, auch etwas unglaublich Innovatives und Zukunftsfähiges. Es gibt sowas nicht. Also viele Leute reden vom Potenzial und haben gar nicht verstanden, was das ist. Die wollen dann Potenziale entdecken und Potenziale fördern und weiß der Kuckuck was nicht noch alles. Schon wenn diese Begrifflichkeiten auftauchen, weiß man schon, die haben ja gar nicht verstanden, was das ist. Ein Potenzial kann niemand fördern und auch niemand entdecken, sondern das kann sich nur entfalten. Das ist immer da. Die unbefruchtete Eizelle hat das größte Potenzial. Und schon wenn das Spermium da eindringt, ist schon festgelegt, wie es weitergeht. Da hat sie schon verloren. Da muss sie was Bestimmtes werden. Und je nachdem, ob das Spermium da nun X oder Y als Chromosom mitgebracht hat, ist sogar schon festgelegt, dass man nicht das ganze Leben lang ein Zwitter bleiben kann. So, und dann gibt es eine Festlegung nach der anderen. Und überall verschwindet ein bisschen was von diesem ungeheuren Potenzial, was ganz am Anfang da war. Und da geht es eben darum, dass wir uns als Menschen darüber bewusst werden können, denn wir sind die Einzigen, die das erkennen können. Und wir könnten uns dieser Prozesse bewusst werden und könnten dann versuchen, uns nicht unnötigerweise so früh einzuklemmen, dass wir überhaupt nichts mehr entfalten können. Wir könnten versuchen, diesen Prozess ganz lange aufrechtzuerhalten, diesen undifferenzierten, noch nicht so festgelegten, offenen Prozess, wo man wirklich noch immer Möglichkeiten hat und nicht einfach wie so ein Rädchen im Getriebe durchfährt. Und das ist auch das Geheimrezept für die Entwicklung des Menschen gewesen, weil die Wissenschaftler nennen das Neotenie und oftmals wird es im Volksmund so genannt, dass der Mensch kommt als nackter Affe zur Welt oder als Frühgeburt. Mhm. Der Mensch ist eine Frühgeburt, weil unsere Babys noch nicht so fertig sind. Und das Geheimnis, was sich dahinter verbirgt, ist aber, dass so hochkomplexe Entwicklungsprozesse, wie wir sie durchlaufen, die nicht so schnell in die Differenzierung gehen, die brauchen ganz viel Zeit. Die müssen ganz langsam gehen. Also diese Verlangsamung der Entwicklung ist das eigentliche Geheimnis dafür, dass man komplexe Strukturen ausbilden kann. Wenn ich jetzt durch Frühförderung im Hirn eines Kindes schnell was herstellen will, dass der, also was weiß ich, mit 3 Jahren schon Chinesisch spricht, das geht natürlich. Aber ich treibe damit einen Prozess voran, der eigentlich verlangsamt werden müsste. Ich müsste das Kind davor schützen, dass es zu früh sich mit irgendwelchen Dingen so intensiv beschäftigt, dass im Hirn solche dicken Vernetzungen entstehen, die das Kind dann daran hindern, nochmal in seinem Leben jemals was anderes zu machen, als dieses, was es da als kleines Baby schon angefangen hat.
Das heißt, für das Kind ist es eher wichtiger zu spielen und nicht zu lernen.
Das Spiel wäre sicherlich die wunderbarste und effektivste Lernmaßnahme. Da ist das Kind Subjekt, gestaltet es ja selber. Es entwickelt irrsinnig viel Fantasie, lernt ganz viel kennen, probiert aus, was geht und lernt sozusagen dabei auch sein Potenzial kennen. Also im Spiel entdeckt das Kind, nicht die Oma oder der Papa oder die Frühfördertante im Kindergarten. Im Spiel erkennt das Kind, was alles geht und was es vor allem selbst alles machen kann. Mit dem eigenen Körper geht das los. So. Also wer so ein Baby ja mal begleitet hat, die versuchen ja dann auch, was man alles mit dem großen Zeh machen kann. Ob der auch hier oben im Mund reinpasst, kriegen die auch hin. Ist dann nur so irgendwie unpraktisch und so ist es dann eben. Probieren alles aus und das, was geht, machen sie weiter. Das, was nicht geht, versuchen sie irgendwie anders auszuprobieren, dass es günstiger ist. Am Ende haben sie dann alle einen Daumen im Mund. Das hat dann jedes Rasse. Es ist auch blöd, das so zu machen, aber es wird alles ausprobiert.
Vor allem, wenn man spielt, verliert man auch Angst, oder?
Na, das auch, aber vor allen Dingen kriegt man ja ein Gefühl dafür, was alles geht. Also wenn ich noch nie in meinem Leben spielerisch Gelegenheit hatte, auf einen Baum zu klettern und ich auch diese Bewegungsmuster alle nie einüben konnte, weil immer einer dabei gestanden hat, der mir gesagt hat, wie ich die Leiter hoch und wie ich die Leiter runter zu gehen habe, dann kann ich zwar diese Leiter hoch und runter steigen, aber am Baum ist schon Schluss. Das heißt, ich brauche dieses Spielerische, dieses Ausprobieren, damit ich diese hochkomplexen Bewegungsmuster in mir überhaupt aufbauen kann, damit ich später mal auch auf den Baum hochkomme. Und wenn das Spiel dann nicht mehr da ist, dann muss alles trainiert und geübt werden. Und mit dem Ergebnis, dass man spielend eigentlich alles ausprobiert, währenddessen man mit Trainings und Übung immer nur was ganz Bestimmtes ausprobiert. Und daraus entsteht dann auch ein Gefühl, dass man das nicht wirklich beherrscht, sondern dass man nur das kann und das kann und das kann und dazwischen kann man nichts. Und das macht Menschen sehr unsicher. Und dann sind die natürlich auch dankbar, wenn einer kommt und sagt ihnen, ich sag dir mal, wie du das auch noch machen kannst. Also wenn man kompetente junge Menschen ins Leben entlassen will, dann müsste man ihnen Gelegenheit geben, so viel wie möglich zu spielen.
Und Erwachsenen auch?
Ja, es wird jetzt klar, Erwachsenen dann auch, aber da müssen wir wieder, wir haben mal wieder das Problem, dass wir heutzutage auch schon das Wort Spiel und den Begriff Spiel so verworren definiert haben, dass im Grunde genommen keiner mehr weiß, was es ist. Im Augenblick ist wieder in Köln die Spielemesse. Und die meisten Menschen glauben, dass das, was dort verkauft wird, Spiele sind. Ja.
Oder wenn man durch Berlin fährt, sieht man Tausende von Spielhallen. Auch das ist ja kein Spiel.
Eben. Und da heißt es, dann müssen wir nochmal uns genau überlegen, was überhaupt Spiel ist. Das haben wir versucht, in diesem Buch mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen.
Rettet das Spiel, genau, ich kann es nochmal zeigen.
Spiel ist immer nur etwas, wo man ausprobieren kann, wie es geht. Überall da, wo man nur eine Möglichkeit hat, es zu machen, ist kein Spiel. Also ein Spielzeug für ein Kind, wo es nur die Möglichkeit gibt, hier drauf zu drücken, damit oben der Kuckuck rauskommt, das ist kein Spiel, das ist ein Konditionierungsgerät.
Das schränkt schon wieder alles ein.
Da wird nur gelernt, wenn ich hier drauf drücke, kommt oben der Kuckuck raus. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass sie dann denken, in der Schule geht es auch so, dass sie irgendwo drauf drücken müssen, dann kommt der Kuckuck raus. Oder da kommt irgendwas anderes raus. Also das ist, deshalb sage ich, das ist ein Konditionierungsgerät. Ja, Spielzeug wäre etwas, wo man überhaupt nicht genau weiß, wie das zu Ende geht. Wo man alles Mögliche machen kann. Also das beste Spielzeug und Spielgerät wäre zum Beispiel irgendein Gebüsch vom Bach. Irgendwie im Frühling, wo ein Kind plötzlich anfängt, aus Blättern und aus Zweigen und aus was weiß ich was Dinge zusammenzubauen und in seiner Fantasie Dinge zu entwickeln, die natürlich ständiges Ausprobieren sind, was irgendwie gehen könnte. Manche Kinder machen das auch mit dem Küchengeschirr der Mama in der Küche. Das ist auch ein besseres Spielzeug als das, was man im Kaufladen kaufen kann, weil es immerhin nicht vorgibt, wie es zusammengesteckt werden muss. Das muss man selber herausfinden, wie man es zusammenstecken kann. Wenn da immer schon vorgenormte Löcher sind und vorgenormte Noppeln, wie man es zusammensteckt, dann ist es kein Spielzeug mehr. Da ist es ein Lerngerät, um etwas zusammenstecken zu lernen.
Ich habe zum Schluss dieses Gesprächs noch ein paar Stichworte, die ich Ihnen gerne nennen würde. Welche Wichtigkeit hat für Sie Spiritualität?
Wenn wir uns einigen könnten, was das sein soll, dann könnte ich Ihnen auch sagen, wie wichtig mir das ist. Aber wenn wir das jetzt machen und ich sage, ist mir sehr wichtig.
Gut, also Spiritualität sehe ich als die Verbindung nach oben, die Verbindung zu einem Glauben an etwas, was über uns steht. Da verbinde ich auch Achtsamkeit damit, auch die Natur zu sehen, zu bewundern und nicht, ja.
Ja, aber wissen Sie, hören Sie, was das für ein Sammelsurium ist, dass da einer steht, da oben, tut mir leid, ich weiß dann nicht, wer da oben stehen soll und ich hätte es auch nicht gern, wenn da oben einer stünde. Und dass die Dinge auf der Welt und auch im Kosmos alle miteinander verbunden sind, das will ich gerne glauben. Und dass es da Prinzipien gibt, die sich da verwirklichen, davon bin ich fest überzeugt. Und dass ich diese Prinzipien in allem wiederfinde, was ich mir genauer anschaue, solange es lebendig ist, davon bin ich auch überzeugt. Ist das jetzt Spiritualität? Ich gebe Ihnen aber vollkommen recht, das haben wir vorhin aber schon rausgearbeitet. Wenn der Mensch oder wenn Menschen in Gemeinschaft nichts haben, was ihnen höher ist als ihr eigenes Ego,
ja,
dann ist das eine Sackgasse. So eine Gesellschaft wird sich nicht halten können. Die kann nur zerfallen. Und die kann auch nur destruktiv werden, weil da jeder seine eigenen Sachen macht. Früher hat man das mal so genannt, hat man gesagt, wenn die Religion stirbt, stirbt das Volk. Ich weiß nicht, wer das gewesen ist, aber war irgendein kluger Mensch. Der hat auch was beobachtet. Dort, wo die Religion weg ist, fehlt dieses Übergeordnete. Deshalb würde ich da aber heute nicht hergehen, im 21. Jahrhundert würde ich sagen, wir brauchen alle unsere christlich-katholischen Kirchen wieder. Das geht nun auch nicht mehr. Also was setzen wir denn dann für die verlorene Rolle, die die Kirche mal gespielt hat? Der Dalai Lama hat gesagt, Ethik ist wichtiger als Religion. Ja, aber was ist Ethik? Und wo können wir uns einigen? Das wäre dann wahrscheinlich die nächste Frage, was im Leben wirklich ethisch ist. Wo fängt die Ethik an und wo hört sie auf? Und da habe ich vorhin den Vorschlag gemacht, wenn man vielleicht wenigstens sagen würde, wo ist das, was ich als meine Würde betrachte? Und was kann ich tun und wie will ich leben, damit ich die nicht dauernd verletze? Das wäre schon was. Da braucht man nicht so einen riesen Begriff wie die Ethik. Und dann die Moral, die kommt ja dann noch hinterher. Die ist ja noch abstrakter.
Wiedergeburt ist auch ein großes Thema, ich weiß.
Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Was soll denn wiedergeboren werden? Also wenn ich weiß, dass sich Strukturen bilden und das Leben sozusagen sich entfaltet, dann muss es auch hinten sterben, damit sich neues Leben entfalten kann. Also heißt es, das Leben wiedergebiert sich sowieso. Nur ich komme in dieser Form nicht nochmal vor in Zukunft. Das war die einmalige Chance, dass es mich mal gibt.
In dieser körperlichen Form nicht, in der seelischen möglicherweise?
Ja, in der seelischen, aber da können wir wieder uns darüber streiten, was die Seele sein soll. Da haben wir wieder ein Problem, wird nicht so einfach. Und was ich aber doch durchaus sagen kann, die Elemente und die Moleküle, aus denen ich bestehe, die gehen hier auf dieser Welt nicht verloren. Also wenigstens was bleibt von mir. Und das wird dann auch wiedergeboren. Vielleicht, wenn das dann unter so einem Baum begraben wird, dann in Form der Blätter, die da in dem Baum sind.
Naja, es gibt ja viele Kulturen, in denen die Wiedergeburt das Höchste ist. Und wo man dann sagen kann, dann muss man vielleicht in diesem Leben nicht so viel Angst haben, davor die Dinge so auszutesten, wie man es gerne möchte, weil man sich entspannt zurücklegen kann. Ich glaube, viel Handeln passiert auch aus der Angst vorm Tod. Oder viel Nichthandeln. Die meisten Menschen haben Angst vorm Tod. Es ist aber wahrscheinlich eher die Angst vor...
Das ist eine beliebte philosophische Rede, dass die meisten Menschen Angst vorm Tod haben. Ich glaube, dass wenn Menschen vor dem Tod stehen, dass sie dann oftmals auch gar keine Angst mehr vor dem Tod haben. Also vielleicht haben wir vor dem Tod gar keine Angst, sondern vor diesem Prozess des Sterbens. Aber wenn das stimmt... Und man dann beobachtet, wie viele Leute schon am Sterben sind, obwohl sie noch jeden Tag zur Arbeit gehen. Dann muss man sich fragen, warum haben die denn eigentlich gar keine Angst?
Dann ist eher die Angst vom ungelebten Leben, vom Verpassen der Chancen, die man möglicherweise hat und nicht genutzt
deshalb
hat.
Glaube ich, dass wir uns auch ein bisschen gegenseitig beruhigen, indem wir sagen, die größte Angst, die der Mensch haben kann, sei die Angst vor dem Tod. Es wäre viel schöner, wenn wir uns gegenseitig sagen, die größte Angst, die wir Menschen haben, ist die Angst vor einem ungelebten Leben. Warum sagt man das nicht? Das würde uns nämlich zwingen, unser Leben lebendig zu machen. Währenddessen das andere uns nur dazu zwingt, daran zu glauben, dass wir wiedergeboren werden. Scheiße.
Ein schönes Schlusswort, Herr Hüther. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und ich möchte euch noch wirklich sehr von Herzen nochmal diesen Film empfehlen, Alphabet. Die Bücher von Herrn Hüther, Rettet das Spiel und Biologie der Angst. Zu diesem Gespräch freue ich mich natürlich wie immer auf eure konstruktiven Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen. Tschüss.